Eket eichen stehen kahl und krumm. Hier in dieser Hüdenheide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit James Barton ins Moor.
Hallo beim anarchistischen Radio am 11. Mai, Sonntag, den 11. Mai. Das Thema der heutigen Sendung hat die erste Nummer schon angekündigt. Wir wollen uns heute mit einem ehemaligen Konzentrationslager beschäftigen, und zwar mit einem Teil des Lagerkomplexes Mauthausen, mit den Lagern Gusen 1, 2 und 3. Das war eines der größten Konzentrationslager, zeitweise größer als Mauthausen selbst von den Häftlingszahlen her, und ein ganz besonders schreckliches. Der Anlass für diese Sendung ist, am nächsten Samstag, den 17. Mai, gibt es in Gusen die jährliche Gedenkfeier. Gusen ist aber bis heute sehr unbekannt, ist also kaum im Bewusstsein der Menschen verankert. Den meisten sagt der Name auch wenig. Und deshalb wird es also am Samstag abseits der offiziellen Gedenkfeier am Nachmittag dort auch eine anarchistische Gedenkfeier geben, weil dort also auch sehr viele republikanische Spanier inhaftiert waren, und also auch um derer zu gedenken und auch um ein paar andere Akzente zu setzen. Und es wird auch einen Bus geben von Wien aus, mit dem man mitfahren kann. Dazu werden wir dann am Ende noch mehr sagen.
Aber für mehr Informationen sowieso auf der Webseite der Schwarzwurzeln, einfach www.schwarzwurzeln.org. Es gibt dann auch eine E-Mail-Adresse und Mensch kann sich dort anmelden, wie gesagt, für diesen Bus aus Wien. Ja, fangen wir an mit einem kurzen Text über Gusen. Gusen. Die wenigsten werden bei diesen Namen an das Todeslager denken, das sich von 1940-1945 dort befunden hat. Gusen, das ist Vergangenheitsbewältigung, bestehend aus Ignorieren, Verdrängen und Opfermythos. Das Konzentrationslager Gusen war das erste Zweiglager des Konzentrationslagers Mauthausen. Es war das größte Außenlager, zeitweise größer als das Lager Mauthausen selbst. Nach der Errichtung des Lagers Gusen I ab Dezember 1939 waren es zuerst die umliegenden Steinbrüche, in denen die sogenannte Vernichtung durch Arbeit betrieben wurde. Ab 1943 verlagerte sich die Ausbeutung der Häftlinge zugunsten der Rüstungsindustrie und im März 1944 wurde Gusen II eröffnet. Dazu ein Zitat von Bernhard Adelbert. Gusen II, das schlimmste aller Straflager, die Hölle aller Höllen, das Lager des Todes, das Lager des Mordes, das Lager des Selbstmords, das Lager des Wahnsinns. Es gibt kein Zurück. Man kommt von Gusen II nicht nach Gusen I oder nach Mauthausen. Hier sind wir alle nur mehr Abfall. Es gibt nur einen Ausgang, den großen, der durch den Schornstein führt. Ende des Zitates. Unter unvorstellbaren Bedingungen wurden riesige Stollen für eine unterirdische Flugzeugfabrik gebaut. Gegen Kriegsende betrug die Stollenfläche über 50.000 Quadratmeter. Gusen III wurde Ende 1944 als Versorgungslager errichtet. Das Konzentrationslager Gusen wurde geplant für sogenannte sonderzubehandelnde Feinde des Reiches und war ein Lager der Stufe 3, das heißt ein Vernichtungslager. Die größten Häftlingsgruppen waren anfangs politische Häftlinge aus Polen und republikanische Spanier, die nach der Besetzung Frankreichs von den dortigen Internierungslagern hierher gebracht wurden. Ab 1941 folgten tausende sowjetische Kriegsgefangene und größere Transporte von Franzosen und Italienern. 1944 kamen vor allem jüdische Deportierte aus Polen und Ungarn und 1945 begannen die Todesmärsche hauptsächlich jüdische Häftlinge aus den liquidierten Lagern im Osten. Über 70.000 Menschen aus mindestens 27 Ländern sind hier eingesperrt, ausgebeutet und misshandelt worden. Nicht einmal die Hälfte von ihnen hat diese Torturen überlebt. Mindestens 36.000 Menschen sind in Gusen zu Tode gequält worden. Und heute? Ein Konzentrationslager dieser Dimension, dessen Areal nicht einmal als Gedenkstätte gewidmet ist. Eine ruhige Siedlung, Blumen vor dem Fenster und da und dort ein Schild, Privatgelände, Durchgang verboten. Gusen II wurde nach der Befreiung von der amerikanischen Truppe niedergebrannt. Gusen I lieferte Baumaterial für die einheimische Bevölkerung. Die Sowjets nutzten die Lagerbaracken als Truppenunterkünfte und betrieben die Steinbrüche weiter. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen plante die Gemeinde die Errichtung einer Wohnanlage. Die noch erhaltenen Gebäude, wie das Wachegebäude der SS und das Lagerbordell, wurden zu Wohn- bzw. Firmenzwecken genutzt. Bis heute. Einzig der Krematoriumsofen störte und sollte in die Gedenkstätte Mauthausen gebracht werden, was durch einige ehemalige Häftlinge verhindert wurde. Diese haben auch die Errichtung des Memorials betrieben und finanziert. Seit 2007 gibt es aufgrund einer Privatinitiative mit dem Audioweg Gusen die Möglichkeit zu hören, was nicht mehr zu sehen ist. Einen Teil des Audioweges wollen wir gemeinsam gehen und so die Geschichte dieses Ortes und den Umgang mit ihr ins Bewusstsein rufen. Beim Gedenken an die Opfer möchten wir auch an die Anarchisten unter ihnen erinnern, von denen viele auch nach der Befreiung weiter in der Migration leben mussten und die bis heute sowohl bei der historischen Aufarbeitung als auch in der öffentlichen Gedenkkultur ausgeklammert bleiben.
Wir schreiten fest im gleichen Schritt, wir trotzen Not und Sorgen, denn in uns zieht die Hoffnung mit auf Freiheit und das Morgen. Denn in uns zieht die Hoffnung mit auf Freiheit und das Morgen. Aus Westerwegen zogen wir leicht, es liegt verlassen im Mooren. Doch bald war Sachsenhausen erreicht, es schlossen sich wieder die Toren. Doch bald war Sachsenhausen erreicht, es schlossen sich wieder die Toren. Das Das Leben lockt hinter Draht verbaut. Wir möchten's mit Händen greifen, dann werden unsere Kehlen rau und die Gedanken schweifen. Dann werden unsere Kehlen rau und die Gedanken schweifen. Wir schreiten fest im gleichen Schritt. Wir trotzen Not und Sorgen, denn in uns zieht die Hoffnung mit auf Freiheit und das Morgen. Denn in uns zieht die Hoffnung mit auf Freiheit und das Morgen.
Falls dem einen oder der anderen der Text jetzt etwas zynisch vorgekommen ist, das ist kein Zufall, das war das Sachsenhausen-Lied. Solche Lieder oder auch Märsche gibt es von den meisten Konzentrationslagern. Die sind auf Anordnung der jeweiligen Lagerleitung geschrieben worden. Also das sind sozusagen Häftlinge damit beauftragt worden, jetzt eine Art Hymne für das Lager zu schreiben. Da gibt es eben den Buchenwaldmarsch und das Dachau-Lied und so weiter. Das Sachsenhausen-Lied ist insofern ein bisschen anders, als das eben auf so einen Befehl hin geschrieben worden ist, dann aber nicht das offizielle Sachsenhausen-Lied geworden ist, weil es also den der Lagerleitung als zu politisch, zu freiheitsliebend, was auch immer erschienen ist. Ja, es ist schon vorgekommen im vorherigen Text, dass es also in Gusen nicht viel zu sehen gibt, was natürlich einen besonderen Umgang sozusagen mit diesem Ort erforderlich macht. Und eine Möglichkeit davon ist eben den Audioweg zu gehen. Dazu möchte ich ein kurzes Zitat vorlesen von der Aleida Assmann, die sich also unter anderem mit Gedächtnisforschung, also ist Kulturwissenschaftlerin und hat sich also mit Gedächtnisforschung, Orten und dergleichen Dingen beschäftigt. Das Gedächtnis klammert sich an Orte wie die Geschichte an Ereignisse. Orte haben selbst kein Gedächtnis, aber sie sind eine wichtige Stütze für diejenigen, die sich erinnern wollen. Manche traumatischen Orte wie Mauthausen sind in Museen und Gedenkstätten verwandelt worden. An anderen wie Gusen ist das sprichwörtliche Gras des Vergessens darüber gewachsen. Das Leben ging über sie hinweg und verwischte die Spuren durch neue Nutzung und Bebauung. Dieser Ort ist heute nur noch durch seine Markierung als traumatischer Geschichtsort kenntlich. Das Gedächtnis, das man an diesem Ort sucht, schrieb Ruth Klüger über das KZ Buchenwald, muss man selbst im Gepäck mitgebracht haben. Als Auschwitz-Überlebende zählt sie sich zu denen, die die traumatischen Orte nicht brauchen. Sie tragen sie ja in sich. Für die Nachgeborenen dagegen gewinnen die Gedächtnisorte eine neue Bedeutung. Sie werden zu Garanten der Tradierung von Erinnerung über die Generationenschwelle hinweg. Der dramatische Ort ist nicht nur ein geschichteter Ort, er ist vieles zugleich. Gedächtnisstütze für die Überlebenden, Friedhof für die Angehörigen der Ermordeten, Schauplatz eines Verbrechens für Historiker und schließlich eine Bühne, auf der die Nachgeborenen mit einer vergangenen traumatischen Geschichte durch sinnliche Anschauung und einfühlende Vorstellung Kontakt aufnehmen können. Gusen ist ein Ort, an dem das sprichwörtliche Gras des Vergessens über den historischen Schauplatz des Schreckens gewachsen ist. Eine Schicht hat den traumatischen Ort abgedeckt und in einen Ort der Normalität verwandelt. Es gibt hier nichts mehr, was noch an den vergangenen KZ-Alltag des Schindens, Folterns und Mordens erinnert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Spuren verwischt, sind die Erinnerungen verstummt. Und kaum ein Zeichen deutet darauf hin, dass hier einmal irgendetwas KZ-mäßiges war. Die Geschichte ist von diesem Ort jedoch nicht gewichen, sie wurde nur verdeckt. Ende des Zitats. Wenn nichts mehr da ist, kommt Mensch mit sozusagen traditioneller Gedenkstättenarbeit nicht sehr weit. Ein Versuch, Unsichtbares in Erscheinung treten zu lassen, ist eben dieser Audioweg. Man hört Originaltonaufnahmen mit persönlichen Erinnerungen von Überlebenden der Lager, Zeitzeugen aus der regionalen Bevölkerung sowie die Ansichten der heutigen Bewohner Gusens. Dabei kommen auch Täter mit ihren Perspektiven zu Wort und Anwohnerinnen, die den mörderischen Betrieb des Lagers Gusen noch als Normalität erlebt haben und die entzückt waren, dass es plötzlich reizende junge SS-Männer am Ort gab. Es ist jetzt ein Zitat von Harald Welzer, der sich also auch mit Sozialpsychologie und Ähnlichem und auch eben mit Gedächtnis, Erinnerung und Ähnlichem beschäftigt hat. Dieses Projekt mag auf diese Weise zu zeigen, dass Lager, in denen Vernichtung durch Arbeit betrieben wurde, in einer Welt der Alltäglichkeit und Normalität existierten, zu der Bootsausflüge, Tanzabende und Sex gehörten. Was allerdings mehr Schrecken beinhaltet als Gedenkinszenierungen, die auf die Emphase des Grauens und der Brutalität setzen. Dass die Normalität jede Form von Verbrechen zulässt und diese auch von ganz normalen Menschen begangen, beobachtet, toleriert werden. Das erst lässt den Holocaust als ein historisches Geschehen erscheinen, das sich nicht in einer fernen, irgendwie unwirklichen, schwarz-weißen Nazi-Realität abgespielt hat, sondern unter anderem hier, in Farbe, mit ganz normalen Menschen, in Gusen.
Solange die Mörder leben auf der Welt, in jenen Nächten, da die Flammen loten und Ofenzug durch meine Asche fuhr, stieg ich als Rauch empor aus Dach aus Schloten und sank herab lebendig auf die Flur. Ich wollt mich rächen, meinem Toten stiegen an manchem, der mich noch für Asche hält. Wie kann ich ruhig in der Erde liegen, solang die Mörder leben auf der Welt, solang die Mörder leben auf der Welt. Die Hölle ist schon vollgepfercht mit Sündern, doch fehlt dort manche zünftige Figur. Da ruft mein Lied die Opfer jener Schinder und bringt sie den Verbrechern auf die Spur. Geht fahnden durch Gedränge und Gewimmel, geht anden rasch von heißem Hass erhellt. Wie kannst du ruhig leuchten, blauer Himmel, solang die Mörder leben auf der Welt, solang die Mörder leben auf der Welt. Steht auf, ihr Kinder, die ihr schon vor Jahren von Henkersknechten totgemartert seid. Ergreift die Mörder, Richter in Talaren, im Namen aller Kinder künftiger Zeit. Und ihr, die ihr noch lebt aus diesen Tagen, in Warschau, Minsk, Paris, am Rhein, am Belt, Erinnerung soll aus dem Schlaf euch jagen, solang die Mörder leben auf der Welt, solang die Mörder leben auf der Welt.
Jetzt ein Text über den Alltag der Insassen, Insassinnen, aber es war hauptsächlich Männer, ja. Oder fast ausschließlich Männer, in Gusen. Schon vom Beginn an gilt die Hölle von St. Georgen und Gusen II als gefürchtete Endstation für jeden Häftling, der für die SS die Kugel nicht wert ist. Überlebende Häftlinge, die dennoch eines der schlimmsten Vernichtungsläger in Großdeutschland überleben, wie ehemalige Häftlinge die Todesmaschinerie im Bergkristall später bezeichnen, geben heute noch Zeugnis von der in St. Georgen und Gusen erreichten Perfektion bei der Vernichtung tausender Menschen durch Arbeit. Kaum ein Häftling weiß, nachdem er mit einem Stock um 4 Uhr früh aus jenem Bett geprügelt wird, dass er die Nacht über mit bis zu 4 anderen Häftlingen geteilt hat, ob er den nächsten Abend noch erleben wird. Die immer überbelegten Baracken sind derart mit Ungeziefer verseucht, dass nur in Ausnahmefall von einem erholsamen Schlaf gesprochen werden kann. Viele Häftlinge ziehen, wenn sie in einem guten Kommando sind, die Arbeitsstelle in St. Georgen, der Unterkunft im provisorisch errichteten Lager Gusen II, nur aus diesen Gründen vor. Ein Häftling hat nach dem Wecken bis etwa 5 Uhr früh Zeit, sich im Laufschritt anzukleiden, um sich, nach notdürftig verrichteter Körperpflege, zum Empfang von etwa ein halbes Liter heißem Wasser anzustellen, das schwarz eingefärbt ist und eher im Spaß als Kaffee bezeichnet wird. Dieses, ohne irgendwelche Zusätze wie Zucker oder Brot verabreichte Frühstück, ist meist die einzige warme Mahlzeit des Tages. Nach diesem absolut nicht nahrhaften Frühstück erfolgt beim Appell die erste Zählung jener Häftlinge, die in der Nacht nicht verstorben sind und somit als bedingt arbeitsfähige auf diese Grundlage von der DEST, der Messerschmitt AG, für den anbrechenden Arbeitstag in Rechnung gestellt werden können. Nach dem Appell erfolgt für jene, die nicht entlang des Schleppbahngleises, der 2 Kilometer langen Weg nach St. Georgen, getrieben werden, die Verladung auf die offenen Waggons, die um diese Zeit bereits bereitgehalten sind. Nach kurzer Fahrt bis zu einer nach der Schleppbahnbrücke beim Pfadhof errichteten hölzerner Verladerampe werden die dort angekommenen Häftlinge unter großer Eile mit Schlägen und Hunden entladen, um sich auf der mit einem hohen Zaun eingezäunten Wiese zwischen Bahndamm und Pfadhofer in 5er Reihen zu 100 Linien gruppenweise zu formieren. Diese bereits zum Abtreten in der einzelnen Stollen und Arbeitskommandos vorgruppierten Hunderschaften zu 500 Häftlingen werden von dort unter den Kommandos eines Oberkapos, der von weiteren Kapos und SS-Leuten begleitet wird, im Laufschritt vorbei am Hause Pfadhofer über die Bahnhofstraße getrieben. Die 5 Häftlinge, die eine Reihe in einem dieser Blöcke bilden, müssen, wenn einer dieses Tempo nicht mehr mithalten kann, diesen zu 4 bis an seine Arbeitsstelle bei gleichbleibendem Tempo schleppen. Der bereits am frühen Morgen durch die SS erzwungene Laufschritt, der nur durch pausenlose Schläge, Hunde und die ständige Drohung mit dem Ende im Krematorium von Gusen I erreicht werden kann, stellt bereits einen wichtigen Teil der täglichen Selektion der noch kräftigen Häftlinge dar. Viele Häftlinge werden bereits beim Anmarsch von ihren Kameraden mitgeschleift, um vielleicht doch noch einen Tag länger leben zu können. Jene Häftlinge, die bereits zum Anmarsch zu schwach sind, werden, damit nicht die Produktion beeinträchtigt wird, erst gar nicht an die Maschinen gelassen und zusammen mit jenen, die doch an der Arbeitsstelle an Entkraftung umfallen, ohne irgendeine Pflege bis zum Abmarsch der Schlicht am Abend zwischendurch irgendwo verstaut oder gleich auf eine fallweise mitgeführten Leichenkarren geworfen. Die in der Früh nun auf der Bahnhofstraße zwischen Grasser und Pfadhofer angetretenen 500er werden vor dem Abtreten in die Stollen noch einmal durch lautes Abzählen auf Vollständigkeit überprüft. Von dieser Straße aus lösen sich dann die 500er, den Arbeitskommandos entsprechend auf.
Beginnt für die in Bergkristallfertigung eingesetzten Häftlinge um 6 Uhr früh die Schicht. Bergkristall war der Tarnname für unterirdische Flugzeugproduktion. Also um 6 Uhr früh die Schicht, welche volle 12 Stunden bis etwa 18 Uhr abends dauert. Abgesehen von einer viertelstündigen Pause, die den Häftlingen zum Essen dient, wird diese Schicht nicht unterbrochen. In der Pause erhalten die Häftlinge eine klare Suppe, die meist kalt ist und vereinzelt auch Reste von Futterrüben oder Kartoffeln enthält. Am Abend werden die Häftlinge, die den Arbeitseinsatz tagsüber überlebt haben, von den tausenden anderen Häftlingen, die die zweite Schicht schieben müssen, abgelöst. An der Arbeitsstätte selbst werden die Häftlinge wie Maschinen eingesetzt, die von allen Meistern, Zivilisten und SS-Wächtern zu ignorieren sind, als seien diese Menschen überhaupt nicht vorhanden. Es ist jedem, außer wenigen Zivilarbeitern, SS-Wächtern und Kapos, bei Strafe verboten, mit einem Häftling nur ein Wort zu reden oder diesem gar als Mensch etwas näher zu kommen. Nicht einmal den Häftlingen selbst ist es gestattet, miteinander zu reden. Den Häftlingen, die einander vielfach in langen Werkbankreihen an den Stollenwänden gegenüberstehen, wird sogar der Blickkontakt zu irgendeinem anderen Häftling untersagt. Wer einen derartigen Arbeitstag und den wiederum unter Prügeln erfolgenden Rückmarsch in das Lager in Gusen überlebt, hat eine Chance, am späten Abend die einzige Kaloriennahrung des Tages zu bekommen. Zuerst aber werden die Toten des Tages in die Waschräume bei den Baracken gebracht, wo sich die Häftlinge, sofern es Wasser überhaupt gibt, zu duschen haben. Das Wasser, das aus den Hähnen dieser Waschräume fließt, ist so stark verseucht, dass jeder Häftling, der davon trinkt, um seinen unsagbaren Durst zu stillen, als unmittelbare Folge darauf stirbt. Bevor das Brot aber endgültig zur Verteilung kommt, werden die Häftlinge in ihren Baracken noch besonders selektiert, indem man jene Häftlinge, die bereits zu schwach scheinen, um den nächsten Arbeitstag überstehen zu können, kurzerhand mit einer der zahlreichen in einem Schaff in der Baracke vorbereiteten Herzinjektionen abspritzt, das heißt ermordet. Auf diese Weise sorgt die Lagerführung stets für bestes, Anführungszeichen, Menschenmaterial, Anführungszeichen zu, in den Produktionsstätten von Bergkristall und spart zugleich jene Menge Brot, die dieser Häftling vielleicht noch Tage hindurch im Lazarett benötigen hätte können. An kalten Wintertagen kommt es aber auch vor, dass man, um nicht die Injektionsspritzen benutzen zu müssen, die für das Krematorium bestimmten Häftlinge im Freien bei den Waschräumen totbadet, bis diese dort an Unterkühlung sterben. Die sich auf diese Art an jedem Tag bei jeder der etwa 20 Baracken auftürmenden Leichen werden in der Nacht von einem speziellen Kommando aus den Waschräumen abgeholt und zu den Krematorien des Lagers Gusen I gebracht, wo täglich so hohe Leichentürme verbrannt werden müssen, dass die jeweils zu unterst liegenden Häftlingsleichen zur Unkenntlichkeit zerdrückt werden. Sterbende oder halbtote Häftlinge müssen dabei ganz unten abgelegt werden, damit das Gewicht der darüberliegenden Häftlinge, die noch nicht toten, nach Möglichkeit vor der Verbrennung im Krematorium tötet. In den wenigen Monaten des Jahres 1945 bis zum Kriegsende werden in Gusen fast 9000 Häftlinge als offiziell gestorben gemeldet, die vermutlich auch sofort im Krematorium in Gusen verbrannt werden.
Na Jurisch, Na Jurisch, Na Jurisch, die Wurzel, die Gras.
Das war jetzt ein slowenisches Partisanenlied über Najuric, der also einer der bekanntesten Partisanenführer gewesen ist. Wir werden also einige slowenisch, italienisch, spanische Lieder spielen. Wie gesagt, in Gusen gab es also Häftlinge aus vielen verschiedenen Gegenden. Jetzt möchten wir dann noch einen kleinen Text vorlesen. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir also auch an die, besonders an die Anarchisten, die dort inhaftiert waren, erinnern möchten und eben darüber, woher die Anarchisten kamen, die, der Großteil von ihnen, die im Lager Gusen ermordet worden sind, oder einige wenige haben es auch überlebt.
Also zuerst vielleicht eine Frage, was ist passiert mit Anarchisten und Anarchistinnen aus Österreich? Dort muss natürlich auch gedacht werden, dass die Verfolgung hier nicht mit in 1938 angefangen hat, sonst schon vorher mit dem Austrofaschismus. Und deshalb war dort die Situation eigentlich schon anders. Ich fange an mit dem Text. Mit dem Putsch der Austrofaschisten 1934 setzte wieder eine massive Verfolgung des Anarchistinnen an. Im faschistischen Ständestaat waren die Anarchistinnen sowie alle anderen in Opposition stehenden Gruppen verboten. Das hieß für alle, den Kampf gegen den Faschismus in der Illegalität weiterzuführen. Aber viele von ihnen waren schon bekannt und wurden verfolgt und verhaftet. Nach dem Anschluss wurden die meisten von ihnen in das KZ Dachau überstellt. Nur wenige politische Gefangenen aus dem ehemaligen Österreich kamen in das KZ Mauthausen. Die uns zur Verfügung stehenden Überlieferungen sagen nichts darüber aus, ob auch Anarchistinnen dabei waren. Wir stellten bei unserem Besuch im KZ Mauthausen fest, dass sehr viele Spanierinnen im Lagerkomplex Mauthausen waren. Über 7200 Spanierinnen wurden im Zeitraum von 1938-1945 in den Lagerkomplex Mauthausen, das beinhaltet natürlich auch Gusen, der Nebenlager, eingeliefert und als Rotspanier bezeichnet. Von diesen 7200 wurden über 4500 Menschen ermordet. Aber wie kam es dazu, dass so viele Spanierinnen in den Lagerkomplex Mauthausen eingeliefert und ermordet wurden? Dazu müssen wir etwas ausholen. Als in Spanien im 19. Juli 1936 Arbeiterinnen, hauptsächlich Anarchistinnen, den Militärputsch, der von General Franco angeführt wurde, in den meisten Großstädten abwehren könnten, gab es noch große Hoffnung in die soziale Revolution. Doch, wie so oft in der Geschichte, kam es anders als von den Arbeiterinnen erhofft. Die putschenden Generäle wurden von den deutschen Nazis unterstützt, mit Waffen und Soldaten. Für das Deutsche Reich war es zugleich ein Test für die Waffen, wie sie sich in einem Krieg bewährten. 1939 fiel als letzte Stadt Barcelona und die Putschisten haben die Republik besiegt. Hunderttausende Menschen flüchteten aus dem faschistischen Spanien nach Frankreich, wo sie sich Hilfe und Unterstützung erhofften. Aber statt Hilfe zu bekommen, wurden sie in Lager gesperrt. Die Lager, wo sich viele Anarchistinnen befanden, waren Argelès, Saint-Cyprien und Le Boulou. Als die deutsche Armee Frankreich angriff, waren die Spanier immer noch in den Lagern und die französische Regierung stellte viele vor die Wahl, in die französische Fremdenlegion, Arbeitskompanien und Marschbataillonen der französischen Armee einzutreten oder nach Spanien zurückgeschickt zu werden. Da es sich bei den Spanierinnen um kampferprobte Menschen handelte, die weder in die französische Armee gingen, noch nach Spanien zurückkehren könnten, verblieben alle jene, die nicht flüchten könnten, in den Lagern. Viele von ihnen kämpften später in der Résistance gegen die Nazis. Frankreich wurde von der deutschen Armee überrollt und die in der französischen Armee kämpfenden Spanier gerieten wie die Franzosen in Kriegsgefangenschaft. Viele dieser Spanierinnen waren Mitglieder der CNT und VAI. Es waren aber auch Kommunistinnen und Republikanerinnen darunter. Es wurde der spanischen Regierung angeboten, sie alle nach Spanien zurückzuschicken. Franco lehnte ab, verlangte aber die Auslieferung einiger Menschen, die eine wichtige Rolle gespielt hatten, wie zum Beispiel die Anarchistinnen Joan Peiro oder Federica Monzeni. Die Spanierinnen werden bei den Nazischergen unter Rotspanier geführt. Mit diesem Begriff wurden Angehörige verschiedener linker politischer Strömungen bezeichnet, Wir wollen uns aber hier auf die Anarchistinnen beschränken.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará el pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará el pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.
Anarchistischen Widerstand gab es im KZ-Komplex Mauthausen nicht. Die Verhältnisse waren von Lager zu Lager verschieden und der Widerstand musste sich den Umständen anpassen. Als die ersten großen Spaniertransporte 1940 im KZ Mauthausen ankamen, galten die Rotspanier nach Ansicht der Nazischergen als gefährlichste Häftlinge, die ganz besonders zu verachten sind. Bei der Ankunft wurde selektiert, männliche Jugendliche ab 14 Jahren und Männer kamen in das KZ Mauthausen. Frauen und Kinder wurden entweder nach Spanien deportiert oder weiter nach Ravensbrück gebracht. Die jugendlichen Männer wurden zum Großteil zu Steinmetzen ausgebildet. Das KZ Mauthausen war bis 1944 ein reines Männerlager. Die meisten der Spanier blieben in der ersten Zeit nicht im Stammlager KZ Mauthausen, sondern wurden nach Gusen überstellt. Dort war die Sterblichkeit noch höher als im Stammlager. Etwa 4200 Spanier wurden dort ermordet. Ab 1942 besserte sich die Situation der Spanier, weil sie von SS-Hauptsturmführer Georg Backmeier bevorzugt wurden und in bessere Arbeitskommandos vermittelt wurden. Sobald die Spanier auf bessere Positionen und in bessere Arbeitskommandos kamen, ging auch die Todesrate der Spanier zurück. Aber es durften keine drei Spanier zusammenstehen. Das galt als Ansammlung und war verboten. Dies machte es ihnen sehr schwer, einen Widerstand zu organisieren. Trotzdem führte die anarchistische Gewerkschaft CNT die geheime Organisation in Gusen. Die CNT und die ERC organisierten zum Beispiel eine solidarische Essenzuteilung, der sich auch andere spanischen Gruppen anschlossen. Die Mitglieder verpflichteten sich, einen Teil der ohnehin knappen Mahlzeit für Kranke auf die Seite zu legen.
Freunde, das gewisse Wind in die Wälder freie und statt Ketten auf die Hand halt ein bisschen nahe. Auf die Aufgabe ist mein Freund, kuscht mich also nach so. Mitten Bix bin ich von Heint fest so neu gewachsen. Auf die Aufgabe ist mein Freund, kuscht mich also nach so. Mitten Bix bin ich von Heint fest so neu gewachsen. Wenig sind mir in Soll, dreiste wie Millionen, reißen wir auf Barg und Toll, brecken Echelonen. Dem Faschist versittert wird, weiß nicht wovon wannen. Stürmen jeden von unter der Erde, jeden Partisaner, dem Faschist verzittert wird, weiß nicht wo von wann. Stürmen jeden von unter der Erde, jeden Partisaner. Das Wort ne komme hat da Sinn, wenn mit Blut verschreibst ihm, vor dem heiligen Beginn, führen wir die Streiten. Nein, wir wollen nicht keinmal sein, letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht die Sonnenschein, der jeder Partisaner. Nein, wir wollen nicht keinmal sein, letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht die Sonnenschein, der jeder Partisaner.
Es ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, nur männliche Formen oder beides. Es war ein Männerlager oder es gab dort auch Frauen. Prinzipiell war es so, dass also in den ersten Jahren Mauthausen und eben auch das Zweiglager Gusen als reines Männerlager geführt worden ist. Es gab dort aber auch Frauen, denn es gab dort ein Lagerbordell. Dazu komme ich dann noch. Die Situation hat sich erst in den letzten Kriegsmonaten geändert. Da sind nämlich also sehr viele andere Lager evakuiert worden, immer weiter und weiter nach Westen. Und da, oder auch umgekehrt, also da sind Unmengen von Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen kreuz und quer durch Europa transportiert worden. Und da hat es dann also dort auch Frauen gegeben. Vorher, wie gesagt, gab es Frauen im sogenannten Lagerbordell. Jetzt hat es bei den Konzentrationen eigentlich immer schon Bordelle gegeben, für die Wachmannschaften hauptsächlich. Die Lagerbordelle waren insofern eine ganz besondere unter Anführungszeichen Einrichtung. Die waren nämlich für die Häftlinge gedacht. Und die Frauen, die also dort als Zwangsprostituierte arbeiten mussten, waren fast ausschließlich aus dem Konzentrationslager Ravensbrück, sind dort zum Teil zwangweise eben in die Bordelle geschickt worden oder sind mit Versprechungen, dass wenn sie das 6 Monate machen, nachher in die Freiheit entlassen werden, sozusagen geködert worden, was natürlich alles nicht wahr war. Die Tatsache, dass diese Lagerbordelle eingerichtet worden sind, hat mit einer wesentlichen Änderung sozusagen in der Politik wieder unter Anführungszeichen der Konzentrationslager zu tun. Während am Anfang eben die Vernichtung durch Arbeit im Vordergrund gestanden ist, schon natürlich, dass man möglichst viel noch beim Sterben aus den Menschen herausholt, aber das war eben die Arbeit in den Steinbrüchen und halten es die Leute 3 Monate aus, gut, 6 Monate auch gut, das war relativ egal, den Verantwortlichen vom, ich sage jetzt einmal vom SS-Konzern, weil das ist etwas, was man ganz nicht vergessen darf, das war eine ganz wichtige Wirtschaftsgröße, ja. Da ist also viel Geld gemacht und umgesetzt worden. Das hat sich im Kriegsverlauf dann geändert, weil es einen massiven Arbeitskräftemangel gegeben hat, vor allem in der Rüstungsindustrie. Und da hat man dann eben überlegt, es sind ja auch wahnsinnig viele KZ-Häftlinge sozusagen ausgeborgt worden an Rüstungsfirmen. Auch in Gusen hat sich der Arbeitseinsatz ja massiv geändert mit eben mehr Rüstungsindustrie. Dann sind die Stollen gegraben worden, weil es die Bombardierungen gegeben hat. Und da sozusagen wollte man mit auch Anreizen eben bessere Arbeitsleistungen erbringen und der höchste sozusagen, der höchste Bonus, den es gegeben hat, das war ein Besuch in einem Lagerbordell. Dazu muss man sagen, das hat ohnehin nur einen ganz kleinen Teil der KZ-Häftlinge betroffen, denn erstens einmal sind nur gewisse in die überhaupt, haben solche Bonusse bekommen, also da hat man so punkteartig hat man das gekriegt und da konnte man sich dann entweder irgendwas drum kaufen oder eben einen Besuch im Bordell zusammensparen praktisch. Also das haben wir mal nur ganz wenige bekommen. Und außerdem war der Großteil ja physisch gar nicht in der Lage. Die waren also so fertig und so entkräftigt, dass das gar nicht in Frage gekommen wäre. Die Frauen in den Bordellen waren sozusagen doppelt isoliert. Die waren dort völlig allein, abgetrennt von allen anderen und sind vom Großteil der anderen KZ-Häftlinge im besten Fall misstrauisch beäugt worden. Die politisch organisierten Männer haben also sowieso versucht, den Besuch im Bordell zu unterbinden, weil sie also der Meinung waren, das dient der Ausspionierung. Die Frauen haben als Prostituierte gegolten, die sich gerichtet haben sozusagen, die bessere Essensrationen bekommen haben und dafür noch nicht einmal arbeiten mussten. Die Bedingungen für die Frauen waren so, sie haben also zig Besucher an einem Abend gehabt, sie haben keinerlei Verhütungsmethoden bekommen. Wenn sie schwanger geworden sind, sind Zwangsabtreibungen an ihnen vorgenommen worden, das ist gekoppelt worden mit medizinischen Versuchen, also zum Teil auch Abtreibungen im ganz späten Stadium, im achten Monat noch, es sind natürlich auch wahnsinnig viele daran gestorben. Dasselbe, wenn sie Geschlechtskrankheiten bekommen haben, also hat man also auch noch medizinische Versuche mit ihnen gemacht. Also angelegt war es auf 6 Monate Dauer, manche haben aber auch, sind auch sehr viel länger geblieben und sind nachher sozusagen völlig Insassen, Frauen, die in Ravensbrück gewesen sind und erlebt haben, wie Frauen aus Lagerbordellen zurückkommen, haben gesagt, auch als sie weggegangen sind, haben sie natürlich nicht gut ausgeschaut und waren sie irgendwie nicht besonders hoffnungsfroh. Aber als sie zurückgekommen sind, sie haben alle derart tote Augen gehabt, dass da war alles erstorben drin. Auch nach der Befreiung hat sich diese Beurteilung der Lagerbordelle nicht wesentlich geändert. Die Überlieferung ist also von einigen Berichten vor allem bestimmt worden, wo eben dieses männliche Bild auf auf diese Prostituierten, die sich gerichtet haben, weiter tradiert worden ist. Das hat sich erst in den 80er Jahren ein wenig durch die Frauenforschung geändert, aber ist also bei weitem erstens einmal die Existenz der Lagerbordelle nicht sehr bekannt und auch die Einschätzung dessen, was dort passiert ist. Es ist vorher in den Texten mehrfach vorgekommen, dass in Gusen nichts mehr erhalten ist. Das stimmt so nicht. Das ist eigentlich noch schlimmer, als dass nichts erhalten wäre. Es sind noch ein paar Originalgebäude erhalten, wie zum Beispiel das sogenannte Schurhaus, das das Hauptwachegebäude war, und das Lagerbordell, die beiden einzigen Konzentrationslager, in denen es noch die Gebäude gibt, in denen das Lagerbordell untergebracht waren, ist in Mauthausen und Gusen. Und in Gusen sind diese Gebäude aber heute bewohnt. Da stehen nicht andere Häuser, das ist genau das Haus. Das schaut genau so aus wie auf den alten Aufnahmen, nur hat es jetzt Blumen vor dem Fenster und einen hübsch gestrichenen Gartenzaun rundherum. Das ist also, wenn man da davor steht, noch einmal eine ganz eigene Dimension. Und auch daran möchten wir also am kommenden Samstag, am 17. Mai, das Erinnern / es ins Bewusstsein rufen.
Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione.
Jan, jetzt noch kurz zum Ablauf am Samstag. Also wie gesagt, es wird einen Bus geben aus Wien. Abfahrt wird um 9:30 sein. Es wird um Anmeldung gebeten. Wie gesagt, für Infos www.schwarzwurzeln.org. Für diejenigen, die von woanders her hinkommen möchten, ist der Treffpunkt um 13 Uhr beim Memorial in Gusen. Wir werden einen Teil dieses Audiowegs miteinander gehen. Es wird dann auch am Nachmittag eben eine kleine Gedenkfeier geben. Es wird dazwischen auch Zeit sein, sich selber umzuschauen oder auch einfach Pause zu machen, etwas zu essen, vielleicht dran denken, eine Jause mitzunehmen oder irgendwohin etwas essen zu gehen oder Kaffee zu trinken oder was auch immer. Und um 17.30 Uhr ist die sozusagen offizielle Gedenkfeier angesetzt und danach geht es also dann mit dem Bus wieder zurück nach Wien. Also das findet am kommenden Samstag, den 17. Mai, statt.
Und wie gesagt, ja, diese Informationen sind auch auf der Webseite www.schwarzwurzeln.org zu finden. Dort ist auch die E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann.
Eins noch, niemals vergessen, dazu ist es notwendig, dass man es zuerst einmal weiß, dass man darüber Bescheid weiß. Hannah Arendt hat einmal geschrieben, das Höchste, das man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist. Und dann zu sehen und abzuwarten, was sich daraus ergibt.
Also das war es für heute, für das anarchistische Radio. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Samstag. Sonst ist nächsten Sonntag wieder um 8 Uhr jede Woche anarchistische Radio.
Ciao.
Ciao. Take my